Die Augen, Actioncam der Seele. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei der vierten Folge unseres Podcasts Erlebnisfotografie. Ich bin Christoph Schoder, Fotograf, Trainer und Podcaster. In diesem Podcast geht es endlich um die Grundlagen der Fotografie. Blende, Linsen, Belichtungszeiten und alle Basics, die man halt so wissen muss. Ich erzähle euch alles von Anfang an, alles, was ich weiß. Schließlich sollt ihr ja die Möglichkeit haben, möglichst viel zu lernen, so ganz nebenher beim Zuhören, beim Konsumieren. Wenn du der Ansicht bist, du weißt das alles schon, dann kannst du diese Episode einfach ausfallen lassen. Aber ich will dir was verraten. Wenn ich eine Podcast-Folge für dich produziere, will ich ja auch etwas davon haben. Schließlich bin ich ja egoistisch. Deshalb kann ich dir versprechen, ich habe bei der Recherche zu dieser Episode sehr viel Neues dazu gelernt. Und es ist sicher auch noch viel dabei, was du nicht weißt. In den letzten drei Episoden habe ich dir von der Geschichte der Kamera Obscura erzählt. Nachdem ihr in den letzten 90 Minuten viel Theorie konsumiert habt, werdet ihr in dieser Episode das erste Mal mit den praktischen Grundlagen der Fotografie konfrontiert. Die Augen, die Actioncams oder altmodischer, die Fenster der Seele. Beginnen werden wir mit einer Kamera, beziehungsweise genau genommen mit zwei Kameras, die jeder immer und überall bei sich hat. Deinen Augen. Bei dieser Episode oder in dieser Episode geht es zwar nicht um eine imaginäre, nebulöse Seele, trotzdem steckt hinter den Augen wesentlich mehr, als man ihnen von außen ansieht. Ob absichtlich oder zufällig. Ob die Kamera nach Vorbild des Auges gebaut oder entwickelt wurde und ob den Erbauern das Innenleben des Auges und die Funktionsweise bekannt war, um ihre Kameras zu bauen, das ist nicht bekannt. Trotzdem sind Augen und Kameras sind sich von der Konstruktion und vom Aufbau her sehr ähnlich. Aus diesem Grund werde ich in dieser Episode die Funktionsweise oder das Auge als Beispiel nehmen, um euch die Funktionsweise der Kameras oder einer Kamera zu erklären. So, kommen wir nun zum Vergleich Kamera-Auge. Die Entwicklung des Auges begann vor ungefähr 505 Millionen Jahren. Vor knapp 505 Millionen Jahren warteten die ersten Kopffüßer, nämlich der Nautilus, mit einem Lochkamera-Auge auf. Die Augen mit Linsen entwickelten sich vor ca. 500 Millionen Jahren. Den Nautilus gibt es sogar noch heute. Von ihm haben wir euch in der ersten Episode unseres Podcasts der Kamera Obscura, Kino der Steinzeit, erzählt. Die Geschichte der Fotografie beginnt aber erst viel später. Und zwar ungefähr vor 30.000 Jahren. Im 19. Jahrhundert kommen dann die ersten richtigen Kameras mit Speichermöglichkeit des Bildes hinzu. Sie wurden von Henry Fox Talbot, Daguerre oder Niepce entwickelt. Das Auge. Du kennst es vielleicht noch aus dem Biounterricht. Das menschliche Auge hat die Form einer Kugel. Auf der einen Seite ein Loch und davor eine Linse. Das Loch nennt man auch Pupille, das bunte, schillernde Drumherum. Das ist das, was die meisten Menschen an den anderen, beziehungsweise am Auge eines anderen Menschen fasziniert. Das ist die Regenbogenhaut oder die sogenannte Iris. Sie kann sich zusammenziehen oder weiten und regelt so den Lichteinfall in das Auge. Gegenüber der Iris und der Pupille befindet sich die Netzhaut. Das ist der lichtempfindliche Teil des Auges, der das Bild aufnimmt. Dort befinden sich Zellen, die hell und dunkel und Farben unterscheiden. 120 Millionen Stäbchen für hell-dunkel sehen und 6 Millionen Zapfen für Farbsehen. Die Menge der jeweiligen Zellen erklärt auch, warum sich das Sehen bei hoher Dunkelheit auf Schwarz-Weiß beschränkt. Es gibt nämlich deutlich mehr Stäbchen für Hell-Dunkel-Wahrnehmung wie für die Farbe. Das Auge, die Kamera. Die Retina bzw. Netzhaut entspricht dem Chip oder dem Film der Kamera. Sie befindet sich, wie bereits erwähnt, gegenüber der Pupille. Die Netzhaut schafft eine Auflösung von sage und schreibe 22 Millionen Megapixel. Bei einem Verhältnis von 4 zu 3. 4 zu 3, das ist das alte Fernsehformat. Das kommt wahrscheinlich auch nicht von ungefähr. Im Gehirn kommt die Hälfte der Bildinformation so zwischen 8 und 12 Megapixel an. Der Rest bleibt auf der Strecke. Sicher kennt ihr die Bezeichnung oder kennst du die Bezeichnung Adlerauge. Sie ist sprichwörtlich. Tatsächlich sind die Augen der Greifvögel viel leistungsfähiger als die der Menschen. Das liegt daran, dass die Dichte der Sehzellen bei Vögeln viel höher ist als bei Menschen. Dank dieser höheren Auflösung kann der Adler eine Maus, seine Beute, auf 1000 Meter Entfernung ausmachen. Schärfe fürs Bild. Die Linse oder das Objektiv. Linsen sind nicht unbedingt notwendig, um Fotoaufnahmen zu machen. Das Auge des Nautilus zum Beispiel hat keine Linse und er kann trotzdem sehen. Auch Lochkameras kommen ganz ohne Linsen aus. Doch das geht meist zu Lasten der Bildqualität. Vor allem Schärfe und Empfindlichkeit leiden darunter. Bei Lochkameras kennt ihr das ja vielleicht. Ohne die Linse haben die Bilder einen leicht oder je nach Öffnung, je nach Größe der Öffnung, sind sie unscharf und man braucht eine sehr lange Belichtungszeit, damit ein vernünftiges Bild entstehen kann. Im Laufe der Evolution haben sich dann die Linsen oder Augen mit Linsen entwickelt. Ein Ringmuskel, der rund ums Auge läuft, rundet die Linse oder flacht sie ab und stellt so die Schärfe ein. Der Mindestabstand bei der Scharfstellung liegt bei 20 bis 30 cm. Es hängt natürlich davon ab, viele Menschen sind heutzutage weit- oder kurzsichtig, dann verändert sich das, aber ihr könnt das ganz einfach ausprobieren, nehmt ein Buch oder eine Zeitschrift oder etwas anderes zum Lesen, haltet sie so nahe vor das Auge, bis die Buchstaben anfangen zu verschwimmen und dann seht ihr, was der Mindestabstand ist, wo eure Linse, eure Optik, euer Objektiv noch in der Lage ist, scharf zu stellen. Also wie gesagt, bei mir sind es so zwischen 20 und 30 cm. Beim Fotoapparat ist das Äquivalent zur Linse das Objektiv. Meist besteht das Objektiv aus einem System mehrerer Linsen und in dem ein Teil gedreht werden kann, der vordere Teil, beziehungsweise ein paar Linsen gedreht werden, kann das Bild scharf gestellt werden. Tatsächlich gab es Überlegungen vom Wissenschaftler René Descartes, je nachdem, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man den so richtig spricht, echte Linsen von Menschen, von kürzlich verstorbenen Menschen zu verwenden, und zwar in einer Camera Obscura. Sollten diese nicht vorhanden sein, dann eben von Ochsen und oder Kühen. Das habe ich euch in der letzten Folge meines Podcasts über die Camera Obscura schon erzählt. Das Auge verfügt über einen permanenten Autofokus. Siehst du scharf? Wenn ich dir diese Frage stelle, wirst du sie normalerweise mit Ja beantworten, wenn du nicht gerade wie ich ein Brillenträger bist. Aber normalerweise siehst du scharf oder du meinst zumindest scharf zu sehen. Ähnlich wie bei den Automatikprogrammen der Kamera unterstützt dein Gehirn als Computer das Sehen und regelt die Scharfstellung der Bilder. Es fungiert quasi als permanenter Autofokus. Alles, was du aufs Korn nimmst oder anblickst, wird umgehend und sofort automatisch scharf gestellt. Genauso verfügt unser Gehirn über eine permanente HDR- und Stitching-Funktion. So werden unterschiedliche Helligkeitsstufen ausgeglichen oder Bilder zu einem Panorama zusammengerechnet. Ihr müsst euch das so vorstellen, unser Gesichtsfeld hat zusammen mit beiden Augen einen Winkel von 180 Grad. Manche Tierarten, Vögel oder Reptilien haben mehr, da sind die Augen anders angeordnet, die haben einen 360 Grad Rundumblick. Die Menschen haben 180 Grad und können dafür quasi in 3D sehen. So, kommen wir nun zur Brennweite. Eventuell hast du früher schon einmal versucht, mit einer Lupe ein Stück Papier anzuzünden. Das ging dann so: Du nimmst eine Lupe, hältst sie in die Sonnenstrahlen. Auf dem Papier zeichnet sich dann ein heller, runder Fleck ab. Du bewegst die Lupe so lange hin und her, bis du den Punkt findest, an dem das Papier anfängt, sich braun zu verfärben und zu kokeln. Dann hast du, und genau dann hast du den Brennpunkt gefunden. Der Abstand zwischen Brennpunkt und Linse, das bezeichnet man als Brennweite. So, unsere Augen sind entsprechend klein, sodass die Brennweite des Auges zwischen 17 mm und 22 mm liegt, je nachdem, wohin du schaust und wie die Linse fokussiert ist. Das iPhone 6 hat zum Vergleich eine Brennweite von 4,15 mm. Das liegt daran, dass die Mobiltelefone doch noch wesentlich schlanker sind als menschliche Augäpfel. Das Sichtfeld, der Bereich, in dem wir also etwas sehen können, ohne den Kopf zu bewegen, beträgt mit einem Auge 120 Grad, mit beiden Augen eben 180 Grad. Das gilt aber nur für das Sehen von rechts nach links. Oben und unten ist das Sichtfeld anders, da sind es keine 180 Grad, sondern sind es nur 60 bis 70 Grad und ist deutlich kleiner. Von der gesamten Fläche, die wir sehen, verwenden wir 60% zur Wahrnehmung und das, was wir davon noch scharf sehen, ist deutlich kleiner. Diese ganzen unvollkommenen Informationen und Bildern werden von den Augen aufgenommen und an das Gehirn weitergeleitet und dort verarbeitet und interpretiert. So kommt unser Seheindruck zustande. Was Ähnliches gibt es auch bei den Mobiltelefonen und Digitalkameras, zumindest wenn du in JPG oder in JPEG fotografierst. Dann werden von den Telefonen und Kameras kurz nach der Aufnahme oder gleich bei der Aufnahme Optimierungsprogramme initiiert, die die Aufnahme korrigieren und bearbeiten. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum bei einer Aufnahme in JPEG, in RAW und JPEG gleichzeitig die JPEGs immer knackiger aussehen als die unkomprimierten RAW-Aufnahmen. Die wirken dann oft etwas seicht, eben weil sie noch ganz unbearbeitet und quasi jungfräulich daherkommen. Eine Anmerkung zu dieser Episode. Ich bin kein Biologe und trotzdem habe ich dir bis zu diesem Punkt schon wahnsinnig viel über Biologie und die Beschaffenheit des Auges erzählt. Viel weniger als von dem Aufbau einer Kamera. Warum? Sicher hast du schon einmal eine Fotografie gesehen, zum Beispiel auf deinem Handy, die von vorne bis hinten scharf ist. Vielleicht kommen dir solche Bilder auch etwas komisch vor. Das liegt daran, dass diese durchgängige scharfe Sicht nicht unseren Sehgewohnheiten entspricht. Auch wenn du die Details, die ich über die Augen erzählt habe, wahrscheinlich schon nicht vergessen hast, hast du jetzt sicher begriffen, dass es gravierende Unterschiede gibt zwischen dem, was du siehst und was die Kamera wahrscheinlich aufnehmen wird. Deine Augen oder die Augen sehen ganz anders wie deine Kamera. du siehst 3D, die Kamera nur 2D. Es gibt natürlich mittels LiveView die Möglichkeit, die Bildwirkung im Vorfeld zu beurteilen, weil ja der Monitor gleich die 3D in 2D umwandelt. Aber bisher haben wir uns nur über die Brennweite unterhalten. Wahrscheinlich hast du auch schon gehört, es gibt Kameras mit Objektiven und die haben unterschiedliche Brennweiten. Darauf werden wir in einer extra Episode eingehen. Aber je nach Brennweite des Objektivs ändert sich nicht nur der Sehausschnitt, sondern auch die Perspektive der Kamera. Ein weiterer frappierender Unterschied zwischen Kamera und Auge ist der, dass ein Auge vom Dynamikumfang 20 Blendenstufen unterscheiden kann und eine Kamera in der Regel nur 12. Das bedeutet, es ist grundsätzlich nicht möglich, Bilder unbearbeitet so aufzunehmen, wie wir den Seheindruck von einem Motiv haben. Dies gilt vor allem bei sehr stark unterschiedlichen Lichtsituationen, also viel Licht und viel Schatten in einem Bild. Das sind schwierige Lichtsituationen, mit denen eine Kamera in der Regel nur sehr schwierig klarkommt. Welchen Einfluss Belichtungszeit, Blende und Lichtempfindlichkeit aufeinander haben, das schauen wir uns im Belichtungsdreieck an. Belichtungszeit, Blende und Empfindlichkeit und darauf zu achten, wie sich diese drei Faktoren in Abhängigkeit voneinander verändern. Beginnen wir mit einem Lidschlag, mit der Belichtungszeit. Genau genommen ist das Auge ja keine Fotokamera, sondern eine Videokamera. Sie nimmt ca. 25 Bilder pro Sekunde auf. Das entspricht der Bildrate, die bei uns in Europa Video- und Filmproduktionen verwenden und wie sie bei uns auch im Fernsehen läuft. Andreas Martin vom Fotoworkshop Stuttgart hat dazu auf seinem Blog eine tolle Berechnung angestellt. Ein Mensch macht in seinem Leben 450 bis 850.000 Lidschläge. Wenn man davon ausgeht, dass ein Mensch zwischen 79 und 84 Jahre alt wird, dann macht also ein Mensch circa 850 Millionen Lidschläge und 850 Millionen Bilder. Das ist schon gigantisch. Wenn man bedenkt, dass ein heutiger mechanischer Verschluss maximal 200.000 Auslösungen aushält. Ich habe gerade eine Kamera in Benutzung, die hat um die 250.000, aber da wird wahrscheinlich demnächst mal ein neuer Verschluss fällig. Aber ich habe ja gesagt, das Auge entspricht einer Videokamera. Das heißt, es ist ja viel länger geöffnet das Lid ist viel länger geöffnet als für eine Fotoauslösung. Wir nehmen ja im Prinzip Sequenzen auf zwischen Lidschlag zu Lidschlag. So, wir verwenden zwar das Augenlid hier als Äquivalent zum Kameraverschluss, aber das ist ja nicht in Wirklichkeit nicht so, weil das menschliche Auge bleibt ja so um die 5 Sekunden, 5, 6 bis 10 Sekunden geöffnet. Das wären ja dann immer Langzeitbelichtungen. Das menschliche Auge nimmt aber 25 Bilder pro Sekunde auf. Also muss man die 450 Millionen oder 850 Millionen mal 125 oder sogar mal 250 rechnen. Und dann ich bin zwar kein Mathe-Crack, aber wenn ich das hochrechne, bin ich dann locker schnell im 2- bis 3-stelligen Milliardenbereich. Das schafft kein mechanischer Verschluss. Ja? Ein mechanischer Verschluss oder beziehungsweise ein Verschluss, das ist nichts anderes wie das Augenlid beziehungsweise eine Klappe, die sich öffnet und schließt und somit den Lichteinfall auf die Netzhaut beziehungsweise auf den Chip steuert. die Belichtungszeit, also die Zeit, die das Licht auf den Chip fällt, ist unterschiedlich und hängt in der Regel von der Helligkeit ab, die dich als Fotografen umgibt, wenn du das Bild machst. Viel Licht, kurze Verschlusszeit, lange Licht, dunkle Umgebung, lange Belichtungszeit. So, es gibt einen mechanischen Verschluss, das ist so die klassische Methode, das haben auch digitale Spiegelreflexkameras, die verwenden immer noch einen mechanischen Verschluss. Dieser mechanische Verschluss stammt aus der Zeit des Films. Es gibt aber auch einen digitalen Verschluss, auch wenn ihr es vielleicht nicht glaubt. Früher brauchte man zum Fotografieren keinen Strom. Meine erste Kamera braucht überhaupt keinen Strom. Die habe ich noch, da kann man einen Film reinmachen und man muss die spannen, eine Feder. Der Verschluss wird mit einer Feder gespannt, wie der Hahn eines Revolvers oder einer Pistole. Und in dem Augenblick, wo man den Auslöser drückt, da entspannt sich die Feder ruckartig und der Verschluss wird mit der eingestellten Verschluss- bzw. Belichtungszeit bewegt. Daher kommt auch die Bezeichnung Schuss oder im Englischen Shot. Theoretisch brauchen wir heute keinen mechanischen Verschluss mehr, weil der Chip ist ja elektrisch. Und eigentlich sollte es reichen, den für die Dauer der Belichtung einfach an- und abzuschalten. Das ist auch am Kommen. Also eine solche Technik, also eine Kamera oder Kameras ohne mechanischen Verschluss gibt es auch schon. Aber bis er wirklich in der Vollformatfotografie eingesetzt werden kann, rechnet Panasonic zum Beispiel bis 2020, bis wirkliche digitale Verschlüsse kommen. Bisher sind sie immer noch mit oder oft noch in Unterstützung mit einem mechanischen Verschluss. Dieser Verschluss, also ein digitaler Verschluss, hätte natürlich den Vorteil, dass er ohne mechanische Teile auskommt, somit weniger Verschleiß. Wir erinnern uns, so zwischen 150.000 und 200.000 Auslösungen beim mechanischen Verschluss. Und es wären dann natürlich auch schnellere Belichtungszeiten möglich, weil der Verschluss braucht halt einfach eine Zeit, bis er geöffnet hat und bis er wieder geschlossen ist, technisch gesehen. Und das wäre natürlich auf elektronischem Wege durchaus noch schneller zu lösen. Da ist beim mechanischen Verschluss einfach eine physische Grenze. Vor allem bei Serienaufnahmen wäre das natürlich nicht uninteressant. Kommen wir nun zur Regenbogenblende. Die Pupille ist einfach nur ein Sehloch und hat an sich keine Farbe. Ganz im Gegensatz zur Regenbogenhaut. Das ist der Teil des Auges, der einem von seinem Gegenüber am meisten im Sinn bleibt und in den sich die manche Menschen auch verlieben. Gerade beim Karneval in Venedig ist es immer ganz spannend, dann sieht man oft nur die Maske und die Farbe des Auges und dann soll ja schon passiert sein, dass sich der eine oder andere in die Augen seines Gegenübers verliebt hat und beim Abnahme der Maske kam dann die große Enttäuschung oder der große Schrecken. So, auf jeden Fall die Regenbogenhaut, das ist das eigentlich, was starke Gefühle bei dir auslösen kann. Deshalb auch die Namensgebung für die heutige Episode. Schau mir in die Augen, Kleines, oder die Augen, die Actioncam oder die Fenster zur Seele. Die Iris verfügt über zwei eigene Muskeln, wie die Linse, die die Größe der Pupille steuern. Ihre Größe liegt zwischen 1,5 mm am Tag und 8 mm in der Nacht. Da in dem Bereich kann sie variieren und kommt damit auf Blindenwerte im Vergleich zum Kameraobjektiv von 3,5 bis 8. So, Blende bedeutet also, je kleiner die Pupillenöffnung, desto größer die Zahl der Blende und je größer die Pupille, desto kleiner die Blendenzahl. Ja, also klein bedeutet im Prinzip 1,8 und nach oben 22. Blende 22, 20, über 30. Das ist ganz einfach, oder? Also mir persönlich geht es immer noch so, für mich ist eine offene Blende, eine große Blende und eine kleine Blende, das ist im Prinzip ein kleines Loch. Es ist aber genau umgekehrt. Normalerweise ist die große Blenderöffnung verbunden mit der kleinen Blendezahl und die kleine Blenderöffnung verbunden mit der großen Blendezahl. Das hängt damit zusammen, je größer die Öffnung, desto weniger Schärfe in Tiefe und je kleiner die Öffnung, desto mehr Schärfentiefe. So, kommen wir eben zur Schärfentiefe oder Tiefenschärfe. Das ist eine Definition, über die sich schon Generationen von Fotografen gestritten haben. Nichtsdestotrotz sind sie eigentlich Begriff fürs gleiche. Tiefenschärfe bestimmt in der Regel, ob der Hintergrund scharf ist oder unscharf ist und ab wo die Unschärfe beginnt. Ja. Das lässt sich mit Hilfe der Blende sehr schön steuern. Wie schon gesagt, je kleiner die Blendenöffnung, desto schärfer das Bild, je größer, desto unscharfer. Beim Auge spielt es keine so große Rolle, weil das Gehirn ja die unscharfen Bereiche nachrechnet oder ausgleicht und mit anderen Bildern ersetzt. Anders ist es in der Fotografie. Bei Porträts wird zum Beispiel gerne offenblendig fotografiert, damit man die Schärfe und den Fokus auf bestimmte Punkte im Auge legen kann, zum Beispiel aufs Gesicht oder auf die Augen des Models legen kann und vom Hintergrund freistellen kann. Das nennt sich auch, vielleicht hast du es schon mal gehört, Neudeutsch Bokeh. Ja. Kommen wir nun mit Schärfentiefe und Unschärfe zu Unterschied zwischen unscharfen Bildern und Verwacklern. Es gibt drei Möglichkeiten, unscharfe Bilder zu produzieren. Über die Scharfstellung bzw. den Fokus, über die Blende oder über die Belichtungszeit. Im Gegensatz zum Auge wird die Schärfe der Kamera nicht vom Gehirn unwillkürlich geregelt, sondern durch bestimmte Schärfepunkte im Sucher. Aber egal wie viele deine Kamera auch haben mag, müssen diese nicht unbedingt da sein, wo du das Bild scharf haben willst. Ja. Die SLRs haben zwar immer mehr scharfe Punkte, aber sie sind garantiert immer da, wo du eigentlich das Bild nicht scharf haben willst. Zwar wird die Technik bei der Gesichtserkennung zum Beispiel immer besser, doch die Auswahl der Kamera ist manchmal doch recht seltsam und kann ganz komische Ergebnisse führen. Vor allem dann, wenn es mal schnell gehen muss, man die Kamera auf Automatik stellt und nicht immer auf den Fokus achtet. Kann es sein, dass es nach dem Shooting doch einige böse Überraschungen gibt. Die Steuerung der Schärfe über die Blende haben wir ja bereits gesprochen. Gerade bei kleinen Blendenzahlen musst du darauf Acht geben, wo die Kamera scharf stellt. Und im Zweifelsfall in der Nachschau mal gucken, ist das Bild auch da scharf, wo ich scharf haben will. Das passiert vor allem auch bei schwierigen Lichtsituationen. Aber die meisten als unscharf bezeichnete Bilder fallen unter die Kategorie verwackelt. Meist liegt es daran, bei der Aufnahme gibt es zu wenig Licht und ich fotografiere trotzdem aus der Hand. Egal wie ruhig meine oder deine Hand auch sein mag, wie gut dein Stabilisator deines Objektivs auch sein mag, irgendwann sieht man halt einfach die Eigenbewegung der Kamera oder deine Bewegung und das Bild verwackelt. Ja. In der Regel ist es immer so, unterm 60stel. Ich kenne auch noch Leute, die kennen manchmal ein 25stel Verhalten, aber neues rum. Weniger geht nicht. Kommen wir zur Filmempfindlichkeit oder zur Empfindlichkeit. Der dritte und letzte Punkt im Belichtungsdreieck ist die Empfindlichkeit. In der Dunkelheit lässt sich die Empfindlichkeit des Auges bzw. der Netzhaut erhöhen, damit der Mensch eben mehr sehen kann. Das passiert dann auf chemischem Weg, und zwar durch die Produktion von Pigmenten. Diese Funktion oder dieser Vorgang nennt sich Adaption, kann aber bis zu einer halben Stunde dauern. Das hängt eben davon ab, dass das Auge im Prinzip Pigmente produziert, die die Empfindlichkeit des Auges steigern. Allerdings nimmt die Qualität des Sehens ab, und zwar betrifft es Schärfe und Farbe. Früher, zur Zeit der Analogkameras, habe ich mit unterschiedlichem Filmmaterial gearbeitet. Der empfindlichste Film lag so etwa bei 1000 ISO, den ich verwendet habe. Der Nachteil eines solchen Filmmaterials war, dass die Körnung des Films auf den Abzügen zu sehen war. Je empfindlicher der Film sein sollte, desto größer wurden die Kristalle in der Filmemulsion, damit sie noch mit dem verbleibenden wenigen Licht reagieren. Auch die Farben wurden eher flau wiedergegeben. So, was Ähnliches gibt es heute immer noch. Ja? Zwischenzeitlich ist die Empfindlichkeit von einer Kamera von mehreren tausend ISO normal. Ja? ISO steht für International Organization for Standardization. Das ist einfach nur eine Abkürzung für irgendwelche Normen. So am Rande mal erwähnt, dass ihr wisst, was ISO heißt. Ich habe es auch nicht gewusst, aber es ist einfach nur für eine gewisse Normung die Abkürzung. Also, es gibt was Ähnliches wie diese großen Filmkristalle, gibt es heute immer noch. Und zwar ist es das sogenannte Bildrauschen. Ja, das kennt ihr vielleicht. Dann sind so, verschiedene Störpixel auf eurer Aufnahme. Dieses Bildrauschen tritt dann auf, wenn die Kamera zu empfindlich eingestellt wird. Der Chip einer Kamera verfügt über tausende lichtempfindliche Dioden. Damit diese auch Bilder aufnehmen können, liegt da eine elektrische Grundspannung an. Also einfach nur an- und ausknipsen, wie ich vorher gesagt habe, ganz so einfach geht es dann doch nicht. Es gibt da eine gewisse Grundspannung, die dann, quasi ermöglichen, dass ein Bild aufgenommen werden kann. Je empfindlicher die Kamera eingestellt wird, also je empfindlicher du die einstellst, desto eher passiert es, dass der Chip die Grundspannung mit schwachen Lichtimpulsen verwechselt, die auf den Chip fallen, und das gibt dann diese farbigen Störpixel. Das beeinträchtigt natürlich die Bildqualität und die Schärfe deiner Aufnahmen. Beim Auge ist es dann so, um Schaden am Auge zu verhindern, findet die Adaption an eine helle Lichtsituation innerhalb weniger Sekunden statt. Ja, ist allerdings auch relativ einfach, weil dann geht einfach die Regenbogenhaut zu und dann war es das. Was die Kamerasensoren angeht, werden die zwar beim plötzlichen Lichtwechsel von dunkel nach hell heute nicht mehr beschädigt. Früher gab es Einbrenner oder sowas. Aber eine zu empfindliche Kamera führt nicht nur zu Bildrauschen, sondern es macht es auch deutlich schwieriger, die Aufnahme korrekt zu belichten. Und helle Bereiche fressen dann relativ schnell auf. Nochmal. Je nachdem, welchen Wert im Belichtungsdreieck von dir verändert worden, entsprechend verändern sich auch die anderen Werte. Wenn du die Belichtungszeit erhöhst, kann natürlich der Blendenwert erhöht werden und auch die Empfindlichkeit verringert werden. Ja? Beim konkreten Fall ist es so, willst du ein Porträt machen, dann wählst du wegen mir Blende 2, weil du die Augen scharf machen willst. Der Hintergrund soll aber unscharf gezeichnet werden und das Modell soll freigestellt werden. Also, die Belichtungszeit wird entsprechend kurz und die Empfindlichkeit wird wahrscheinlich entsprechend gering. Bei einer Sportaufnahme zum Beispiel ist es anders. Da will ich jetzt wegen mir einen Fußballspieler oder einen Athlet im Sprung einfrieren. Also muss die Belichtungszeit sehr kurz sein. Ja, Belichtungszeiten, die liegen so, also in meinem Erfahrungsbereich so zwischen einem Tausendstel und bis zu 30 Sekunden. In dem Fall muss ich eher gucken, dass ich Richtung ein Tausendstel komme. Muss die sehr kurz sein. Scharf soll sie auch sein. Das heißt also, ich brauche einen relativ hohen, beziehungsweise eine kleine Blende. Aber dass das dann auch funktioniert, muss ich sehr wahrscheinlich den ISO-Wert und die Empfindlichkeit dann hochfahren. Weil sonst würde das nicht funktionieren. Um ein Gefühl für diese Abhängigkeit zu entwickeln, würde ich dir empfehlen, einfach mal auszuprobieren und viele Bilder mit deiner Ausrüstung zu machen. Ja, nicht mit einer fremden Ausrüstung, sondern mit deiner, weil du musst ja wissen, wie die sich bei verschiedenen Werten verhält. So, jetzt wäre ich für diese Episode am Ende. Ich hoffe, ich habe dir am Anfang nicht zu viel versprochen und ich hoffe, ich habe was für dein persönliches Learning in dieser Episode beigetragen bekommen, beziehungsweise ich hoffe, du kannst was für dich aus dieser Folge mitnehmen. Wenn du Fragen hast zu dieser Episode oder auch zu anderen Themen, kannst du diese gerne stellen auf meiner Homepage fotoerlebnis.eu. Dort habe ich extra einen Chat eingerichtet, damit kannst du mich quasi den ganzen Tag direkt erreichen oder eben über unsere Facebook-Seite. Die Shownotes und das Transkript zur Folge findest du ebenfalls dort. Ja, so, jetzt wünsche ich dir einen schönen Spätsommertag. Bei uns beginnt langsam die Sonne rauszukommen und ich denke, ich werde jetzt noch etwas Sport machen. Ich wünsche dir einen schönen und erfolgreichen Tag und ich hoffe, dass du bei der nächsten Folge wieder dabei sein wirst. Tschüss, dein Christoph.